Schön, dass du wieder mit dabei bist beim Bildlich gesprochen Podcast. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup-Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. Und gemeinsam mit euch spreche ich monatlich mit Unternehmerinnenpersönlichkeiten über ihre Geschichte. In der letzten Folge habe ich mit den Junior Company Gründern von Drinkhalm gesprochen. Für mich, neben der vielen harten und teils natürlich berechtigten Kritik an unserem Schulsystem, war das ein sehr ermutigender und beeindruckender Erfahrungsbericht der beiden Schüler. Schule kann also doch Spaß machen, praxisnah sein und die Schüler wirklich begeistern. Wer diese Folge verpasst hat, findet sie in unserem Bildlich gesprochen Podcast-Feed auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Nachhören. Ja, und heute springen wir von denen, die gerade in die Unternehmerwelt eintauchen, zu jemandem, der bereits seit einigen Jahren in der Kärntner Startup-Szene mit dabei ist und da einige Unternehmen gegründet hat. Mein heutiger Gast ist David Dietrich. Hallo David, ich freue mich, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast.
Hallo Sandra, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an die Zuhörer.
David, du bist ja sehr bekannt in der Startup-Szene, vor allem halt natürlich auch bei uns in Kärnten, aber auch österreichweit. Du bist quasi ein alter Hase, du hast schon mehrere Unternehmen gegründet, aber für die, die dich jetzt vielleicht nur als Unternehmer kennen oder noch gar nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz persönlich vor.
Ja, danke. Also David Dietrich, mein Name. Bin 36 Jahre jung, habe an der Wirtschaftsuni studiert und bin seit fast 10 Jahren jetzt selbstständiges Unternehmer, überwiegend in Kärnten tätig.
Ja, ein bisschen hört man es ja noch, dass du eigentlich oder ursprünglich kein Kärntner bist. Was hat dich denn nach Kärnten verschlagen?
Also kommend aus dem wunderschönen Weinviertel in Niederösterreich. Und mein erster Mitgründer, der Lukas, hat mich nach Kärnten verzahrt. Und wir sind damals im Bild gelandet. Da hat es den Stefan Oberhauser damals als Projektbetreuer gegeben. Der hat uns ermutigt, ein Unternehmen zu gründen. Und deswegen war dann das Unternehmen auch in Kärnten.
Genau, und das war dann, glaube ich, so 2014 herum, wenn ich richtig bin. Oder sogar noch?
Ich glaube, 2013 sind wir aufgenommen worden und Firmengründung war dann 2014.
Super, also mit 2014 hat deine Unternehmensgründung so richtig begonnen, aber war das für dich immer schon ein Thema, mal Unternehmer zu werden? Hast du da irgendeinen familiären Bezug vielleicht oder ein konkretes Vorbild vielleicht auch schon gehabt zu diesem Zeitpunkt?
Also Papa Beamter ist, glaube ich, der
richtige Zug. Nicht so das Unternehmervorbild wahrscheinlich?
Als Person schon. Also okay. Jetzt vielleicht mit Beruf nichts zum Tun. Die Art und Weise von zu Hause selbstständig was zu machen und was zu unternehmen war auf jeden Fall da. Der näherste Bezug war wahrscheinlich der Weinbaubetrieb vom Onkel, wo wir mit 14 Jahren dann Weinflaschen in die Skigebiete verkauft haben. Zur unternehmerischen Laufbahn, also ich glaube, ich war immer eine Person, die irgendwas umsetzen wollte. Also wenn ich die Frage kriege, ist so der Beginn. Daheim bei der Jugend, also eine kleine Dorfjugend, haben wir damals ein relativ großes Projekt gehabt, war ein Jugendführer damals, wo wir mehrere hunderttausend Euro Areal hergerichtet haben, etc. Und war jetzt unbezahlt, alles freiwillig, 1000 Arbeitsstunden. Der Moment dann mit der Öffnung und alles ist neu und schön, war vielleicht so rückblickend das Erste, was der Projekt, ein größeres Projekt umsetzt. Also hat es dann ein bisschen weitergezogen auf der Uni, war ich Wirtschaftsuni. Dann ist so die Frage, ÖH, ja, nein, dann war ich auf der ÖH. Und einige der Kollegen waren bei Verbindungen. Und wir waren eine Truppe von Leuten, die dann beschlossen haben, einen Zigarrenclub zu machen, um über Geschäftsideen und Unternehmen zu philosophieren. Mhm. Witzigerweise, die meisten davon sind tatsächlich Unternehmer geworden, in verschiedensten Ausgestaltungen. Aber der Wunsch war grundsätzlich da, unternehmerisch einmal tätig zu werden. Und der Garwart habe ich davor, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, einmal kurz als Lehrer. Das heißt, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Der Drang war immer da, selbstständig zu werden. Und meine Urlaubswochen in der Arbeit sind zum Beispiel draufgegangen für Freunde besuchen im Silicon Valley, die auf irgendwelchen Touren waren, die ja in der Freizeit mit einzelnen Fragen begleitet. Das heißt, ich wollte immer in die Richtung reinschnuppern und da was machen.
Mhm. Sehr spannend, sehr cool. Ja, und wie wir schon geredet haben, 2014 war es dann eigentlich soweit, diesen Weg, oder 2013, diesen Weg wirklich, wirklich anzugehen. Und ich glaube, du hast da auch die persönliche Leidenschaft und Freude am Bergsport ein bisschen miteinander kombiniert und da mit Bergaffe und später auch dann Flying Dent erste unternehmerische Laufbahnen gestartet. Der Outdoor-Markt mit physischen Produkten ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der einfachste Start in so einer Unternehmerlaufbahn, würde ich mal vorstellen. Aber wie ist es denn eigentlich zu der Idee gekommen und wie schwierig war es denn?
Also der Start war Bergaffe. Die Grundidee war gar nicht, ein Unternehmen zu gründen, sondern ich wollte nur eine Sitzbank mit zwei Snowboards als Pensionsgeschenk für eine Freundin. Die Idee mit einem multifunktionalen Stocksystem, wo es dann die Bank bauen kannst, aber danach auch das Ganze wiederverwenden kannst als Teleskoplösung, als Kamerasystem, Skistock etc. Ist erst entstanden. Also waren Diskussionen mit Lukas dann, weil Lukas habe ich vorher gekannt, habe gesagt, du bist Industriedesigner, machst du eine Bank. Und das hat sich dann daraus ergeben, das hast du ein bisschen reingestolpert. Wir waren einer der ersten, die damals Crowdfunding, also Kickstarter in dem Fall gemacht haben. Und wir haben es auch zusammengebracht, dass wir den Großteil des Projektes über Förderungen irgendwo finanzieren. Sind dann nach 12 Monaten draufgekommen, wahrscheinlich funktioniert das nicht so, wie wir das möchten, weil Produktionskosten zu teuer, kompliziert, Mengen etc. Dann war ich so ein bisschen vor der Entscheidung, gehst du wieder in ein angestelltes Verhältnis oder bleibst selbstständig. Und da hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr ergeben, dass verschiedenste Kreative, sage ich mal, also jemand, der findet was, möchte Unternehmen machen etc., die dann immer mehr auf mich zukommen sind, zu sagen, David, kannst du helfen mit Businessplan, mit Förderthemen, vielleicht mit Investorenthemen. Und so haben sich dann die anderen Projekte Schritt für Schritt ergeben. Das genannte Flying Dent Thema, was du gesagt hast, das war schon ein Team von 4 Personen. Mhm. Die wollten ein Video machen für eine Crowdfunding-Kampagne. Und der Kollege, der das Video gemacht hat, hat gesagt, redet mal mit David. Der hat das schon gemacht, vielleicht kann er helfen. Und so bin ich da in dieses Teamkonstrukt dazugekommen. Und das hat gestartet von Crowdfunding, dann eben über Finanzierungen, 2 Minuten, 2 Millionen und Co., wo ich dann bei den meisten Themen dann die Verantwortung gehabt habe.
Ja, sehr, sehr viele Themen, die du jetzt da schon angesprochen hast. Und wenn man die Reise von diesen Geschäftsideen, Startups, Startup-Ideen ein wenig beobachtet hat, dann haben diese Themen ganz, ganz viel mit Marketing zu tun. Letztendlich war ja 2 Minuten, 2 Millionen, ist ja auch irgendwo ein starkes Marketing-Thema. Crowdfunding hat auch einen starken Marketing-Aspekt. Und ja, deine Umtriebigkeit, sage ich einmal, dass du immer wieder gefragt wirst, hat ja irgendwo auch was mit der Fähigkeit, gutes Marketing zu machen, zu tun. Ist Marketing immer schon ein Thema für dich gewesen, dein Steckenpferd gewesen oder hast du es neu aufbauen müssen?
Ja, gute Frage. Also meine Stärke liegt, glaube ich, eher im analytischen, strategischen beziehungsweise in den Zahlen. Mhm. Also ich glaube, da habe ich ganz, ganz ein gutes Gespür aufgrund dessen, weil ich mehrere Themen sehe. Zu Uni-Zeiten habe ich gesagt, Marketing muss man nicht lernen, das macht man einfach. Mhm. Stimmt nur bedingt, oder? Also Marketing ist schon relativ umfangreich und in Wahrheit geht da das Thema rein, passt das Produkt zum Markt etc. Es ist ja nicht nur Außenwirkung. Ich habe viel lernen dürfen in der Selbstständigkeit, also ein bisschen was habe ich schon gewusst, aber vieles am Weg lernen dürfen. Ich glaube grundsätzlich zu sagen, man geht raus und präsentiert die Ware und schaut, wie kommt das an, egal ob das der erste Early Customer ist oder Kundenbefragung oder was auch immer. Also ich glaube, ich bin nicht der Experte in der Umsetzung der einzelnen Schritte, bin vielleicht ganz gut frech und penetrant zu sein.
Mhm. Ist das immer noch deine Aufgabe?
Es zieht sich wahrscheinlich durch, ja.
Sehr spannend. Ja, aber ich denke mal, also gerade die Anfänge, was wir jetzt geredet haben von Berger für Flying Dent, wo ihr Crowdfunding-Kampagnen gemacht habt, da war ja Crowdfunding eigentlich noch nicht ja, so ein Standardinstrument, sage ich einmal, für B2C-Produkte als Finanzierungstool, wie es vielleicht heute zum Teil ist. Es war ja noch gerade in Europa oder auch bei uns vor allem recht neu. Da hat es wahrscheinlich noch nicht viele Experten gegeben, oder? Hast du das alles selber einfach probiert und gemacht? Oder?
Also, wie wir die erste Kampagne gemacht haben, war es noch nicht möglich, von Österreich eine Kampagne zu starten auf Kickstarter. Mhm. Das heißt, wir haben einen Freund in England, hergenommen. Wir haben dessen Bankverbindungen benötigt. Der hat sich identifizieren müssen, dass wir die Staaten kennen. Die Umsätze sind einem Pfund dargestellt.
Okay.
Das ist organisatorisch alles leichter geworden.
Ja.
Grundsätzlich als Markttest war das für uns damals der Zugang, zu sagen, wem interessiert es und wie ist das Feedback dazu, zu dem Produkt. Generell ist das Thema bei Crowdfunding zu unterscheiden, rede von Crowdinvesting oder von Crowdfunding als Produktvorbestellung. Es ist bei vielen, wird das noch immer verwechselt. Das eine ist tatsächlich, ich kriege irgendwas vom Unternehmen, entweder ein Teil vom Unternehmen oder Zinsen oder Erfolgszinsen. Das andere ist, es wird einfach ein Produkt verkauft. Ich bin, wenn ich mitmache beim Crowdfunding, der Käufer des Produktes, was rechtlich unterschiedliche Sachen sind. Das ist vielleicht grundsätzlich zu unterscheiden. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Zugänge, wie das Reward-Based, also ich möchte einen Kunden was verkaufen, nutzen kann. Das eine ist, ich habe vielleicht nur bedingt Budget. Ich möchte grundsätzlich einmal vom Markt ein Feedback bekommen, funktioniert das nicht, geht es vielleicht viral. Ja. Ich glaube, in Österreich sind 80% der Kampagnen in diese Richtung. Mhm. Da kommt in der Regel ein Umsatz außer zwischen 10.000 bis 30.000 Euro. Und die anderen 20% betrachten das als Markteinführungskampagne. Das heißt, tatsächlich gibt es da schon ein Budget im Hintergrund, da wird ein professionelles Video gemacht. Ich habe Content, ich habe die Möglichkeit, Performance-Marketing zu machen. Ich kümmere mich um PR, ich kann vielleicht auch teilweise PR-Themen kaufen. Dann gibt es relativ viele Newsletter und Blogs etc., die mittlerweile alle kostenpflichtig sind. Das heißt, ich brauche ein Budget dazu. Und dann betrachte ich das, zumindest ich von meiner Warte aus, als Markteinführungsinstrument, wo ich sage, ich kann damit Aufmerksamkeit erregen, ich komme vielleicht in eigene Märkte und ich kann ein bisschen Glaubwürdigkeit auch für das Thema aufbauen.
Und das hat sich aber sicher auch an Expertise entwickelt, stark die letzten Jahre. Oder wie hast du die Entwicklung auch wahrgenommen? Im Vergleich jetzt 2015, glaube ich, war eure Kampagne. Und jetzt ist es professioneller geworden? Ist es, ja, okay, Experten gibt es. Es ist alles ein bisschen, so gesagt, komplexer und man muss ein bisschen externe Experten hinzuziehen, damit man überhaupt eine Chance hat, gesehen zu werden, wahrscheinlich. War es damals noch cool, wir machen jetzt Kickstarter und dran selber Video, laden das hoch, oder war es das eh nie und immer schon ein sehr professioneller Zugang?
Ich würde sagen, in den Jahren, also so 2009, 2010 hat das begonnen mit Kickstarter Indiegogo. Da hat tatsächlich ein Amateurvideo gereicht und vielleicht hast du ein bisschen eine Geschichte erzählt in der Kampagne. Ich glaube, es hat sich sehr professionalisiert. Das Volumen wächst jetzt mittlerweile weniger wie früher. Das heißt, Amazon und Co. haben das ein bisschen abgelöst mit dem Wort, wenn das Produkt am nächsten Tag geliefert wird. Und ich glaube, wenn du das nicht professionell angehst, also professionell angehen im Sinne, du hast vorher schon eine große Community aufgebaut. Also Eddie zum Beispiel wäre jetzt eher noch so in dieser Übergangsphase gewesen von es ist ein bisschen einfacher bis zu super professionell. Die haben aber auf jeden Fall vorher schon eine riesen Community aufgebaut. Also der Fabian hat da, glaube ich, 2 Jahre schon investiert auf Facebook-Gruppen zum Bespielen. Der hat hunderte Käufer schon gehabt am Tag 1, wie er online gegangen ist, weil die schon in der Community waren. Und die andere Seite ist, ich habe entsprechend Budget, um Reichweite etc. aufzubauen. In den wenigsten Fällen, also ich würde mal sagen, das passiert, ist eine Chance von 1 aus 100. Hast du so ein neuartiges Produkt, das von alleine komplett viral geht. Im Sinne von, da kommen dann 3 Millionen Umsatz raus. Es gibt es auch da und dort einmal, aber ich will jetzt nicht darauf spekulieren, dass das passiert.
Okay, super spannend. Ja, ich springe bis jetzt quasi vor. Ein Projekt, wo du aktuell natürlich auch sehr stark drin bist, ist ja Gusta Garden. Und da ist ja auch gerade eine Crowdfunding-Kampagne, die ihr gemacht habt, zu Ende gegangen quasi. Magst du uns kurz erzählen, was war da das Ziel, wie habt ihr es gemacht und welches Produkt habt ihr damit eingeführt?
Also der Harry Herbs ist das 6. Produkt von Gusta Garden. Da vielleicht als Hintergrund, wir haben vorher schon einmal Kampagne gemacht bei Gusta Garden zu Beginn, haben aktuell mittlerweile Unternehmen mit 10 Mitarbeitern und da vernünftige Umsätze. Aber, da Anführungszeichen, 80% der Umsätze sind im deutschsprachigen Raum. Und wir beschäftigen uns jetzt seit längerem, wie kann ich in die nächsten Märkte gehen. Also wenn du an Kickstarter denkst, ist es USA. Und unser Ziel war, dass wir in etwa bei den 100.000 landen, also da sind wir hinkommen. Offiziell 10.000, inoffiziell waren es 100.000.
Warum macht man das?
Weil ein niedriges Finanz-, also spiele die Frage retour, du gehst auf eine Plattform, welche Produkte schaust du an, die schon erfolgreich sind. Das heißt, auch da wiederum von der Glaubwürdigkeit, die Beträge, die du auch bei den Crowdfunding-Kampagnen siehst, sind meistens viel weniger, als sie wirklich brauchen, um das liefern zu können. Du gibst zwar das Hackerl an, ja, ich kann danach liefern, aber Werkzeugkosten bei verschiedensten Sachen bewegen sich oft im sechsstelligen Bereich und die Funding-Ziele sind 10.000, 20.000 Euro, vielleicht 50.000 Euro. Das heißt, ich möchte relativ schnell dieses Ziel erreichen, um zu sagen, ich habe mein 100% Funding geschafft und kann damit Glaubwürdigkeit auf der Plattform darstellen, als auch in der Presse oder auch bei den Ads besser damit arbeiten.
Aber ist es glaubwürdig für eine Produkteinführung nur 10.000 Euro zu brauchen?
Grundsätzlich glaube ich, dass 100.000 oft nicht reichen. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Es ist wie es ist. Ja.
Na, spannend.
Vielleicht auch noch ergänzend. Ich habe immer wieder Leute, die anrufen und sagen, David, hast Zeit und dann quatschen wir eine Stunde und dann machen sie eine Kampagne oder sie machen es nicht. Begleiten manche dann auch mit einzelnen Inputs. Einige der Projekte sind beispielsweise auch in Inkubatoren und sagen, ich habe jetzt ein Produkt entwickelt, ich habe ein paar Investorengespräche, die Investoren möchten sehen, dass das jemand kauft. Das heißt, die haben den Hintergrund, wenn ich da 20, 30, 40.000 Umsatz habe und erste Community kriege ich im Hintergrund dann vielleicht ein Investment dazu. Also es ist meistens eine Kombination von mehreren Instrumenten.
Und wo liegen jetzt aus deiner Sicht denn große Fallstricke oder wo hast du es vielleicht auch selber erfahren schon, dass bei so Crowdfunding-Kampagnen was schief geht?
Ich glaube, das Erste ist, passt das Produkt auf die Plattform. Du kannst recherchieren, vergleichbare Produkte oder Branchen. Ich nehme jetzt was anderes her wie bei uns. Ich habe ein Radprodukt. Dann kannst du draufgehen und gibst Bike ein und sortierst nach meistfinanziert etc. Und wirst relativ viele Kampagnen rund um das Thema Bike finden. Das heißt, der erste Check ist einmal, ist die Community, an die ich verkaufen möchte, grundsätzlich auf Kickstarter und funktionieren die Kampagnen gut. Das wäre der erste Check. Dann habe ich ein bisschen das Thema, kann ich nur in Europa liefern, kann ich nach Amerika liefern, mal ein bisschen die Logistikthemen anschauen. Viele verabsäumen es, bevor sie auf Kickstarter gehen, tatsächlich ihre Produktionskosten zu kennen. Da gibt es dann viele Projekte, die sagen, na, ich bastel meine ersten 10 Produkte selbst zusammen, wo dann aber der Verkaufspreis nie zusammenpasst. Das heißt, die muss man vorher die Produktionssachen anschauen. Und in der Regel haben erfolgreiche Kampagnen vorher schon zumindest 500 bis 1000 E-Mail-Adressen, entweder aus Bekanntenkreis, Freundeskreis, irgendwo von Messen oder über Leads gesammelt, um dann in den ersten Tagen auf der Plattform relativ schnell das Finanzierungsziel zu erreichen. Mache ich das nicht, bin ich vielleicht einer von 100 oder ich gehe da noch unten.
Ja, klingt nicht so einfach, easygoing Kickstarter zu machen. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich längst vorbei. Mit Gustav Garden, du hast gesagt, es ist das sechste Produkt. Ihr habt recht coole Produktnamen, wie ich finde, und auch zahlreiche Markennamen geschützt. Warum ist es aus eurer Sicht wichtig, Marken zu schützen?
Grundsätzlich ist jeder Schutz sinnvoll. Du musst es schaffen, eine gewisse Produkt- oder Firmenidentität zu generieren. Und wir haben sich für Gustav Garden entschieden, nämlich vor dem Thema, dass wir den Garten bis zum Genuss zum Kunden bringen. Wenn du auf die Website gehst, siehst du es auch schon. Das heißt, du baust an, wir begleiten dich beim Anbau, du kriegst den Dünger, du kriegst das Saatgut, du kriegst alle möglichen Tipps dazu, bis hin zum Kochrezept. Und auf die Art und Weise ist auch die Vision, die Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir haben jetzt unsere Balkonthemen, da sind wir dann in ein, zwei Jahren durch. Und danach wirst du vielleicht was kaufen können, wo es dann um die Ernte geht oder um die Zubereitung. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir mit den Namen eine relativ große Produktwelt machen. Und dann haben wir noch geschaut, dass unsere Produkte, vielleicht für die Zuhörer, wir haben geschaut, dass wir die bestmöglichen Pflanzgefäße für jede Gemüseart machen. Das heißt beispielsweise der Tomato hat das richtige Erdvolumen, hat eine zusätzliche Rankhilfe, ist selbstbewässernd. Das heißt, du kannst da übers Wochenende wegfahren, er verdurstet nicht etc. Das haben wir geschaut, dass wir für jede Kategorie machen und haben probiert, dem Ganzen auch eine Identität zu geben. Also du kannst in ein Geschäft reingehen, es gibt 100 Schüsseln und es gibt den Dom Tomato. Weil das andere ist nur irgendein Schüssel 1, 2, 3. Und ich glaube, das ist relativ gut gelungen.
Sehr spannend, aber wir haben selbst vor kurzem im Bild erfahren, einen Namen, den wir einfach geschützt haben, eine Marke, und die ist dann beeinsprucht worden, weil es irgendwo in Deutschland eine Marke gibt, die halt so ähnlich klingt, sage ich jetzt einmal. Und diese ganze Bürokratie, die ganzen Anwaltskosten, was dadurch dann eigentlich anfällt, obwohl wir es eigentlich vorher doch recht gründlich recherchiert haben, sage ich einmal, anfällt, schreckt ab, sage ich jetzt einmal. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht oder habt ihr da einen Tipp, wie man sowas von vornherein gut ausschließen kann?
Ich glaube, man kann nicht alles ausschließen. Also Amerika ist ein Thema jetzt bei uns mit Marken, das genau anzuschauen. Weil ja da der Zugang ein bisschen anders ist wie bei uns. Die lustigste Geschichte ist, dass wir ein Produkt haben, das Sissy Strawberry heißt. Und wir von Schloss Schönbrunn, von deren Rechtsanwälten kontaktiert worden sind, dass wir Sissy nicht verwenden dürfen. Wir haben mit denen dann einen Kompromiss gefunden, dass wir nur in unseren Kategorien bleiben und ja nicht irgendwo anders hingehen. Also tatsächlich hat das Schloss Schönbrunn glaubt, sie müssen uns verklagen, weil ein Produkt Sissy Strawberry heißt.
Da wird es auch nicht schlecht geschaut haben, wie der Brief eingegangen ist, glaube ich.
Ja, also es gibt Rechtsthemen. Ich glaube, man kann die meisten Sachen lösen.
Ja, okay, sehr spannend. Ja. Jetzt, wenn man mit Startups spricht oder Leute mit einer Idee kommen, dann ist ja von Investoren, also auch bei uns, jetzt immer ein großes Thema, wie ist das Team aufgestellt. Und du hast es vorhin so schön erklärt, ihr habt so bestimmte Pflanzentöpfe für jedes Produkt. Jetzt frage ich mich, ist ein Gärtner unter euch oder woher wisst ihr das?
Wir sind alle Gärtner. vielleicht ein bisschen ausholend, der Lukas, einer unserer Gründer, mein Kollege, mit dem ich Bergaffe begonnen habe, der ist tatsächlich passioniert für Gartenarbeiten und hat auch schon, bevor wir gegründet haben, immer wieder mit dem Armin, der hat die Domain Hochbeet.com, das heißt, der hat schon ein Jahrzehnt vorher Tomatenhäuser, Hochbeete und Co. gebaut. Da war das Wissen schon vorhanden, was irgendwo in dem Gartenbereich da ist. Und aus dieser Ecke rauskommt dann das Wissen und die Intuition. Bei mir zu Hause, ich habe alle Produkte. Ein Bauer-User in der Familie ist die Mama. Der hat gleich 20 Dinge daheim stehen und ich komme dann runterbrocken.
Super. Gut aufgeteilt, die Arbeit. Gusser Garden ist ja, oder eure Produkte sind ja zum Teil aus Kunststoff, aus Polypropylen und ist ja heutzutage recht kritisch gesehen, sage ich jetzt einmal. Also inwiefern ist da auch dieser Green-Aspekt, der in aller Munde ist, dieser Nachhaltigkeitsaspekt in eurer Strategie verankert und wie geht es jetzt mit dem aktuellen, doch sehr aufwühlenden, kritischen Thema um?
Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, ich betreue meiner Meinung nach sehr vielversprechende Startup, das ja mit recycelten Kunststoffen neue Produkte erschafft. Und das ist natürlich schon sehr begeisternd. Jetzt meine Frage, ist das denn bei euch auch möglich?
Okay, also wir sollten dann von dem Projekt einkaufen. wir haben uns damit intensiv beschäftigt die letzten Jahre. Bis dato, aber vielleicht gibt es da eine Lösung, recycelte Kunststoffe das Thema, dass nicht hundertprozentig nachvollziehbar ist, welche Mischmaterialien, Rückstände etc. drinnen sind. Da geht es um Batteriesäure-Themen etc. Der größte Recycler wäre PreZero. Wir haben mit denen verschiedene Themen schon gemacht, ausgetauscht und getestet. Bei uns geht es um Lebensmittelechtheit. Das heißt, es wachsen ja Lebensmittel darin und die kommen auch mit dem Produkt in Berührung. Und das heißt, das ist ein bisschen Thema, wo wir noch vorsichtig sind. Also wir schauen uns das an. Die Alternative wäre dann, das sieht man teilweise in Supermärkten und Co., dass irgendeine 30% Holzfaser dabei ist, etc. Da hast du das Thema, dass das Produkt danach Sondermüll ist. Das heißt, wir produzieren mit 100% Virgin-Material, heißt es, und können das aber danach 100% wieder recyceln. Das ist der Zugang zum Material. Wir haben Versuche gemacht, wir sind an dem Thema dran. Bin überzeugt, in den nächsten Jahren wird es da vernünftige Lösungen geben. bisschen der Hasenfuß bei uns ist, diese Lebensmittelechtheit. Grundsätzlich produzieren könnte man mit nachhaltigen, also mit Recyclingmaterialien, glauben aber, dass die Lebensmittelqualität noch nicht gegeben ist.
Mhm. Aber an anderen Produktbestandteilen, jetzt abgesehen vom Kunststoff, lebt sie ja schon ein Stück weit Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass das Holz, was hier teilweise verwendet wird, auch aus unserer schönen Nockberge-Region kommt.
Also zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, die Holzfüße vom Semi-Sellet sind tatsächlich Nockholz. Das heißt, wir schauen, dass wir möglichst regional sind. Auch die Produktionsstätte ist nur 1,5 Stunden von uns entfernt. Ist auch kein Konzern, ist ein Familienunternehmen. Wir sind deren größter Kunde. Das ist sehr partnerschaftlich, also auch Teambuilding in Slowenien ist relativ lustig. Also regionale Lieferwege sind das Thema. Nur um ein Beispiel zu geben, es gibt mehrere größere Unternehmen, die Recyclingmaterial von Europa mit einem Container nach China führen. Dann wird dort etwas produziert und dann mit dem Container wieder retour geführt und im Supermarkt steht dann 100% Recycling Plastik drauf. Ich bezweifle, dass das nachhaltiger ist, als wenn ich Virgin Material regional produziere. Also man muss sich das ein bisschen im Gesamtzusammenhang anschauen, was jetzt das Material betrifft. Wir produzieren in Slowenien mit CO2-neutralen Strom. Es ist Alpe Adria Region, es sind relativ kurze Lieferwege. Wir produzieren hochwertig, da geht es dann darum, wie lange hält die Schüssel, wie geht es mit UV-Sonnenbestrahlung etc. Die ersten Produkte, die zwar 18 runtergefallen sind, sind heute noch wie neu. Das heißt, die Produkte sind langlebig. Und eine weitere Komponente, die dazu kommt im Sinne der Nachhaltigkeit, ist, dass wenn du regional oder daheim am Balkon deine Lebensmittel anbaust, sparst du wiederum Lieferwege der Lebensmittel, sparst Verpackungsthemen, dann kriegst du dann Zugang zu gesunden Lebensmitteln, zu biologischen. Also ein Gesamtthema würde uns als nachhaltig bezeichnen. Das Einzige, was die Leute fragen, ist aber tatsächlich, ob wir Recyclingmaterial verwenden, weil das die einfachste Frage ist.
Genau, also am offensichtlichsten würde ich jetzt einmal sagen, aber du hast gesagt, ihr produziert im Alpe-Adria-Raum, insbesondere aus Slowenien. Jetzt würde ich als erste Frage stellen, also ist das nicht so teuer im Vergleich zu?
Also wir haben uns dafür entschieden, regional zu produzieren. Wir haben zu Anfangszeiten auch von möglichen Investoren und Co. das Thema gekriegt, dass wir unsere Produktionspreise checken sollen. Ich glaube, die Preise sind kompetitiv. Wir haben damals Alternativangebote von Polen, aber Asien eingeholt. Da waren die Erstpreisindikationen alle teurer wie bei uns. Das ist natürlich ein Mengenthema und ich glaube, dass man in Asien billiger produzieren kann grundsätzlich. Kommt aber das Nachhaltigkeitsthema wieder dazu. Auch das Thema des Handlings und der Zusammenarbeit. Also wenn wir ein Thema haben, sind wir 1,5 Stunden unten. Man kann mit denen normal reden. Vielleicht ist es in China etwas schwieriger. Dann hast du das Thema des Transportes, nämlich auch vom Volumen her. Nur dass du das Gefühl hast, der Warenwert, den wir drinnen haben im Container, ist je nach Produkt, weil wir verschiedene Volumen haben, zwischen 25.000 bis 50.000 Euro. Und die Transportpreise in den letzten 24 Monaten mit einem Container von China waren wahrscheinlich bei 15.000. Das heißt, wir sparen sie den Transportweg an Kostenbasis. Und wir merken bei den Händlern, gerade jetzt mit Corona, dass da Umdenken stattfindet. Wir haben gestern ein Meeting gehabt mit einem größeren KMU mit ein paar hundert Millionen Umsatz im Handelsbereich. Die schauen bei neuen Projekten, dass sie Sourcing in Europa und Nordafrika haben. Also da gibt es vorgegeben von Eigentümern und der Geschäftsführung das Thema, ja, man macht dort Sachen noch in China, aber für neue Themen möchte man nach Europa oder Nordafrika. Und ich glaube, das ist ein Nachhaltigkeitsthema, das ist eine Sicherstellung der Lieferkette, auch in Kombination mit generell politischen, weltpolitischen Entwicklungen. Ich glaube, dass ein Wirtschaftskrieg noch stärker wird zwischen den Amis und den Chinesen und dass wir in die saure Zitrone beißen.
Naja, hoffentlich gibt es da ein bisschen Informationsvorsprung, der Innovationsvorsprung doch ein bisschen am positiven Beigeschmack mit bei der Zitrone. Die stabile Lieferkette ist ja für euch wahrscheinlich enorm wichtig als Lieferer zu Handelsketten, B2C-Adressaten. Was empfiehlst du am Startup, die jetzt vielleicht eine ähnliche Idee haben oder in einem anderen Sektor halt sind, aber trotzdem ein physisches Produkt produzieren müssen? Wie geht man das an? Wie findet man eine verlässliche Partner? Wie baut man sowas auf?
Ich glaube, es gibt nicht die einfache Antwort darauf. Vielleicht schon, also wir haben das Glück, dadurch, dass es nicht unser erstes Projekt ist, aber wir ein bisschen Erfahrung haben, dass wir von Produktentwurf bis hin zur Produktion die Sachen unter Anführungszeichen an durchdenken können. Baue ein Elektronikprodukt mit 150 verschiedenen Komponenten, wo ich auf Mikrochips angesetzt bin, brauche ich verschiedene Lieferanten, brauche verschiedene Themen, kann ich nicht beantworten. Also ich will jetzt nicht pauschal sagen, Europa ist der einzige richtige Weg, weil das für manche Produkte gar nicht geht. Ich glaube, dass ich, zumindest ist unser Zugang mit eigentlich allen Partnern, die wir arbeiten, haben wir nicht nur ausschließlich geschäftliches Verhältnis, sondern auch irgendwo eine private Übereinkunft. Je komplexer Produkt oder Produktion mit einem Unternehmen, desto mehr Probleme gibt es zwischendurch und die muss ich ja da lösen können gemeinsam. Das heißt, ich glaube, wenn ich in ein Sourcing-Thema reingehe, sollte ich das Gefühl haben, dass ich mit dem Gegenüber auf einer menschlichen Ebene arbeiten kann und nicht nur einen Vertrag unterschreibe.
Widerspricht das nicht ein bisschen dem, dass man sagt, ach, da kann man eh alles online machen, Online-Meeting-Tools, das geht schon alles. Ich glaube, du sprichst gerade schon an, dass dir die Beziehungsebene mit Geschäftspartnern sehr, sehr wichtig ist und die kann man online nicht herstellen, oder?
Ich glaube, du redest, wenn du anfängst als Unternehmen oder Startup und jetzt nicht irgendeine Ausgründung von einem Konzern bist oder der Papa schon eine große Firma hat, bist du immer der Kleine, der meistens keine Antwort kriegt. Das heißt, um überhaupt einen Lieferanten zu finden und den Partner zu finden, musst du fast einen persönlichen Zugang wählen, sonst wirst du nicht weiterkommen. Und da gibt es auch 100 Aufträge, jetzt vom Produzenten, für die er fertigt. Und warum soll er die behandeln, wenn der Auftragswert im Mickey-Maus-Betrag ist im Verhältnis? Also ich glaube, du musst dem zu dem Produkt und zu dem Thema, was du machen willst und zu dir als Person, ein bisschen für dich gewinnen.
Ja, David, also mit dem Thema regionale Lieferkette und Nachhaltigkeit und der Funktionalität der Produkte und dem im Kopf bleibenden Namen hast du uns auf jeden Fall, also mich und bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schon überzeugt. Aber wo kauft man denn jetzt eigentlich die Produkte von Gusta Garden?
Überall.
Überall.
Überall. Also wir verkaufen Multichannel, das heißt, wir haben eine Website, wir verkaufen auf Marktplätzen und wir verkaufen auch im Handel. Das hat sich schrittweise ergeben. Also Kickstarter war, wie gesagt, der erste Umsatz und danach ja, Amazon relativ schnell, aber auch dann Ketten. Wie kommt man in Ketten rein? War also ein bisschen im Vorgang eine Diskussion. Wir sahen zu Anfangszeiten, also mit Corona war es dann schwierig, aber zu Anfangszeiten sehr brav auf Messen gefahren. Also 14 Stunden Autofahrt, dann aufbauen, dann irgendwann Messe und dann abbauen und wieder anfahren. Meistens ist irgendeiner krank geworden, weil es doch inklusive der Bier am Abend sehr belastend ist. Wir sind zu den ersten Themen gekommen, indem wir im letzten Eck einen Messestand gekriegt haben, den aber hardcore beleuchtet haben. Das heißt, unser Messestand hat mit allen möglichen LEDs geleuchtet. Haben unser Lederhosen angezogen. Das heißt nicht Anzug, sondern wir haben Lederhosen angehabt. Und wenn wir heute auf eine Messe gehen, sagen sie noch immer, wir sind die mit den Lederhosen. Das hat geholfen. Und wir haben, ich glaube, das war die erste oder zweite Messe. Da war am Tag des Aufbaus, da war die Messe noch gar nicht. Wir waren halt fertig mit der Arbeitskleidung und dreckig. Und haben so einen kleinen Flyer mitgehabt. Also unser Katalog war damals so ein sechsseitiger Folder. Und die anderen großen Firmen haben am Abend vor der Messe dann einen ganzen Mitarbeiter zusammengeholt, Geschäftsführer da und hat sich was zum Essen und Trinken gegeben. Das war quasi die Vorbesprechung für die Messe. Da hat keiner einen Stand aufgebaut von denen. Wir sind dort brav hinmarschiert. Haben unseren Flyer am Tisch gelegt bei der Bar, haben gesagt, wir kriegen bitte 4 Bier und wir würden gerne mit dem Geschäftsführer reden. Dann hat die Dame dort gesagt, ja, warten Sie kurz. Kurz später ist wirklich der Geschäftsführer gekommen. Dann haben wir gesagt, wir sind neu da, das ist das, was wir machen, mit wem sollten wir reden. Der hat uns tatsächlich von Einkäufern bis hin zum Fernsehteam Leute hintergeschickt. Das heißt, ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen und die Leute direkt angehen.
Und hat sich dann über, also ihr seid ja jetzt bei, ich glaube, das hat vorhin schon erwähnt, Dena und Co. gelistet jetzt mit euren Produkten. waren da auch Messen jetzt der Einstieg? Seid ihr an die konkret herangetreten? War es vielleicht auch umgekehrt? Ihr habt ja recht starke Medienpräsenz, Fernsehpräsenz durch 2 Minuten, 2 Millionen und Co. Wie hat sich das ergeben?
Jeder Kunde ein bisschen anders. Mhm. Aber gerade den oder Bellaflora war ein Prozess über, glaube ich, 3 Jahre, bis die was Vernünftiges einkauft haben in der Menge. Bellaflora, erstes Jahr nein, zweites Jahr Testmenge, aber nur in 2 Filialen und mit Rückgaberecht. Drittes Jahr dann ganz Österreich und 2 Produkte und nächstes Jahr dann wahrscheinlich 4 Produkte. Das heißt, das baut sich stückweise auf. Ist nicht immer so, manchmal gelingt es gleich, aber ich glaube, man muss dranbleiben. Also ich habe tatsächlich über Jahre geschaut, dass die bei uns eine vernünftige Menge kaufen.
Also über Messen ist es ja vielleicht recht einfach und auch nicht einfach nachzuvollziehen, wie man mit jemandem in Gespräch kommt. Wenn jetzt aber man vielleicht ein Produkt entwickelt, was jetzt nicht so typisch auf einer Messe erpasst, wie kommt man zum Termin mit dem CEO oder mit dem Chef-Einkäufer für so eine Handelskette? Wie machst du das?
Also in Corona haben wir dann ausschließlich online verkauft, uns ein bisschen mehr darauf konzentriert. Das heißt, wir recherchieren über verschiedenste Quellen. Also Außenhandelskammer der Wirtschaft kriegt eine Anfrage, wir hätten gerne alle Gartencenter des Landes, bis hin zu verschiedenste Online-Tools. Dann suchst du zusammen, dann gibt es LinkedIn. Und dann haben wir, ich glaube, mittlerweile über 12.000 Freunde auf LinkedIn, wenn man das als Freunde bezeichnet. LinkedIn-Anfragen anschreiben. Wichtig ist auch nicht nur eine Nachricht, sondern eine zweite oder dritte, mit hast du schon angeschaut und Co. Also nur die Erinnerungs-E-Mail konvertiert genauso gut wie die erste und ist dann auch relativ leicht zum Nachschicken, beziehungsweise dann auch über Firmenwebseiten mit Kontaktinfos etc. Und via HubSpot-Themen mit Sequenzen zum Arbeiten und es funktioniert eigentlich relativ gut. War aber, glaube ich, auch Corona mit ausschlaggebend. Also beim Lutz zum Beispiel sind wir auf deren Website, also online verfügbar. Und das war nur online mittels Zoom-Call und Co. möglich, weil es Corona gegeben hat. Ansonsten werden da überall Autofahrten angestanden mit Produktpräsentation etc. Also wir waren jetzt im Vergleich zu vielen anderen Firmen schon beeinträchtigt mit einzelnen Themen, aber bei der Nachfrage weniger. Das heißt, die Leute waren daheim, haben unsere Produkte gern gekauft und das Verkaufen war auch einfacher, weil so Produkte gesucht worden sind. Und die Leute akzeptiert haben, sprich die Einkäufer, dass man das mittels Musterzusendung online
macht. Sehr spannend, aber ich stelle es mir schwierig vor, wenn man jetzt da, keine Ahnung, 500 Personen kontaktiert in einem Land oder ja, die halt relevante CEOs, Kontaktpersonen wären als ja, mögliche Einkäufer für euer Produkt. Und dann kriegt man keine oder eine Antwort. Ist das nicht was, wo man viel Frust aufbaut und viele Rückschläge einstecken muss?
Schon. Ich glaube, es kann ja nicht jeder machen. Also viele sagen mir auch, jetzt habe ich 5 Nachrichten geschrieben und da schreibt keiner zurück und jetzt selber wieder auf. Ich probiere. Ich bin manchmal nicht immer politisch korrekt, aber ich probiere das jetzt da zu machen. Es ist, die Händler sind die Frauen auf Tinder und wir sind die Männer auf Tinder. Das heißt, ich muss 100.000 Mal rechts wischen und dann wischen und dann habe ich doch 5 Matches. Also du musst schon, das Produkt muss passen und die Message muss passen, aber eine gewisse Hartnäckigkeit brauchst.
Ja, sehr, sehr spannend und sicher sehr, sehr schwierige Situation. David, von Guster Garden, das ist ja ein Projekt, an dem du, oder ein Unternehmen, an dem du arbeitest, bist du ja sehr, sehr vielseitig, würde ich jetzt einmal behaupten. Du hast ja inzwischen noch ein kleines Unternehmensportfolio quasi aufgebaut. Erzähl uns ein bisschen, was machst du alles? Woher nimmst du die Motivation, die Zeit, das alles zu machen?
Ein Projekt ist zu langweilig. es gibt zwar Zugänge, glaube ich. Die allermeisten sagen, konzentriere dich auf eines und schau, dass das funktioniert. Es hat sich eben aufgrund der Anfangsgeschichte ergeben, dass ich von dort weg immer bei mehreren Projekten in irgendeiner Art und Weise involviert war. Funktioniert bei mir nur deswegen, weil ich das Glück habe oder gezielter darauf schaue, dass es bei den einzelnen Projekten sowas wie ein Hub gibt. Also habe ich alle kennenlernen dürfen über die Jahre. Ich bin sicherlich nicht der Stärkste, wenn es darum geht, das operative Business zu machen. Das heißt, tatsächlich taggenau und zentimetergenau oder was auch immer, die Sachen korrekt und richtig zu machen. Gibt es Leute, die kennen das viel besser. Ich glaube tatsächlich, dass ich in dem Gesamtkonstrukt, also in dem Setting einmal die Sache zusammenzustellen und dann bei einzelnen Punkten strategisch und Co. meine Stärke habe. Ich glaube, da wäre nicht die Scheu, irgendwo hinzugehen, anzuquatschen, zu schauen, wie kommen wir weiter. Und das ist eigentlich meine Rolle bei den Projekten. Und so ergeben sich die Sachen. Also vieles ist nicht strategisch geplant, vieles ist, weil ein Freund eine Idee hat und mit dir redet und dann fängst du mal an, ihm zu helfen. Und manchmal wird es was und manchmal wird es nichts.
Und was sind da jetzt in deinem Portfolio so für also wenn du es uns erzählen magst natürlich, aber was findet sich jetzt da mitunter mit dabei?
Also probieren, in Kärnten zu bleiben. Ja. Über mehrere Zufälle bin ich zu einem Projekt gekommen, wo es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Aktuell Portfolio für die Frau, das heißt Fembjörn. Und hat sich ergeben, weil ein Kollege länger probiert hat, Kinder zu bekommen. Hat sich viel mit Mikronährstoffen beschäftigt. Die Frau ist im Yoga-Business daheim. Und wir waren dann die Ersten, die eine Mischung aus ayurvedischen Stoffen und Mikronährstoffen gemacht hat. Haben jetzt seit Sommer erste Verkäufe. Beispiel in Shop-Apotheke, Doc Morris kommt jetzt dazu. Aber Mieder, bei Gewusst, wie sind in einzelnen Läden jetzt drinnen. Ich hoffe, das wird da dann auf ganz Österreich ausgerollt. Und da wiederum da ist so ein bisschen das Matching von dem Thema zu challengen, funktioniert das. Und die Verkaufsseite ist auf meiner Seite. Da gibt es aber eine Agentur, die haben 10 Mitarbeiter. Das läuft in der Agentur auch operativ mit. Damit kann das vom Setting her funktionieren. Gibt dann noch mehrere Themen, aber ich will den Podcast nicht sprengen. Was für mich ganz spannend war in jungen Jahren, ich habe damals in dem ersten Jahr bei Bergaffe mal zwei Mentoren gesucht. Einen in Kärnten, einen in Wien. In Kärnten gehe ich so ein, zweimal im Jahr noch was essen, damit tauschen sie aus. Und in Wien draußen hat sich das ergeben, dass der Kinski Philipp, der bei vielen Projekten entweder als Angel oder als Berater dabei ist, als Rechtsanwalt, eine Truppe zusammengestellt hat, die sich mit Projekten beschäftigt, die noch nicht gegründet sind, die spannend sind, aber mit denen man zehnmal Kaffee trinken gehen muss, nicht nur einmal. Und dann haben wir so ein kleines Konsortium zusammengestellt, wo großteils erfahrene Unternehmer oder Angels drinnen waren und ich war auch einer davon, also wieder hinzugenommen worden, mit dem Thema, diese Projekte in den ersten 12 Monaten bis zur Gründung zu begleiten, Netzwerk überzuführen, ein bisschen zu challengen und dafür hat die Gruppe dann ein paar Prozent der Anteile gekriegt. Wer ist da dabei außer Philipp? Ich glaube, im Futterniki wäre der bekannteste. Der ist ein Business Angel of the Year, glaube ich, 21 gewesen. Genau. Das ist eine Mischung aus, wie er sein unternehmerisch tätig und ist ein Stammtisch, wo ich immer viel lernen habe dürfen und auch lernen darf. Ja.
Cool. Na, sehr spannende Dinge, die du da in der Startup-Szene machst und dass dir immer wieder neue Dinge auf dich zukommen quasi und du das auch immer gleich, oder immer gleich wahrscheinlich nicht, sondern je nach sorgfältiger Überlegung, aber doch immer offen bist für neue Projekte. Das ist eine sehr, sehr spannende Einstellung, glaube ich auch.
Es gibt kein Themenspezifikum, gell? Weil du gesagt hast, Outdoor, also von Garten, Outdoor, Hardware, Software bis hin zu Lebensmittel, ist eigentlich sehr viel drinnen. Mir macht Spaß, Sachen kennenzulernen. Ich kann aber nichts alleine. Das ist vielleicht so das wäre unmöglich, mehrere Projekte oder mehreren Projekten teilzuhaben, wenn du allein bist. Also,
ja, aber ich persönlich finde ja, dass es sehr, sehr große, ja, oder ich finde es sehr positiv, wenn jemand sagt oder jemand weiß, das kann ich nicht so gut und da das Netzwerk hat, sich die einzelnen Personen, die es vielleicht besser können, hinzuzuholen. Ich glaube, das ist ja ein sehr erfolgsversprechender Weg, weil immer zu glauben, man kann eh alles selber am besten, wird man dann halt auch oft eines Besseren belehrt.
Das stimmt. Die negative Seite davon ist, dass du auch von den anderen abhängig bist. Also sowohl im Team, kann passieren, dass etwas schief geht und es war gar nicht dein Verschulden. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass das aber oft weitergeht, also wie nur im Unternehmensspektrum, sondern auch äußere Umstände politisch oder Lieferketten und Co. manchmal zum Erfolg oder Nicht-Erfolg führen. Beispielsweise werden die nächsten ein, zwei Jahre sicher auch spannend, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, es werden manche zusperren, ohne das, was dafür kennen. Und andere werden Geld verdienen, weil sie gerade am richtigen Ort sitzen.
Ja, das gehört halt leider auch über die Umfeld und politischen Hintergründe. Du hast aber kurz angesprochen, dass das Team ja schon sehr wichtig ist, nicht nur auf einer Kompetenzverteilung, sondern auch auf einer Beziehungsebene natürlich. Wenn man sich die Gründungsstruktur der Unternehmen, die du halt in deinem Portfolio hast, ein bisschen ansieht, gibt es einige Co-Founder-Namen, die ja immer wieder auftauchen, gell, mit denen du wahrscheinlich schon gut zusammengearbeitet hast. Teilen die deine Einstellung oder was sind da die wichtigen Punkte, warum ihr immer gerne zusammen was gründet und wieder was Neues macht?
Also am meisten zeigt sich der Lukas durch bei den Themen. Nachdem die Anfangsprojekte wahrscheinlich, also wir würden das heute nicht mehr machen, so vom Grundzugang. Wir haben aber trotzdem immer einen Weg gesucht, dass Sachen funktionieren. Also auch wenn es keinen Sinn mehr macht, zu schauen, wie geht es. Und ich glaube, da entwickelt sich ja ein gewisses Grundvertrauen. Also gerade die Themen beim Lukas sind oft so, dass das zwischendurch überhaupt keinen Sinn macht. Aber man dann wieder Wege findet, wie es funktioniert. Ich glaube, Vertrauen ist das Hauptthema und Resilienz oder Durchhaltevermögen. Was uns vielleicht verbindet, ist, dass keiner von uns irgendwo abspringt oder etwas aufgibt. Mhm. Bei anderen Projekten passiert das schon, wo ich dabei bin. Also beim Flank-Thema zum Beispiel, da haben wir über 1 Million Umsatz relativ schnell gemacht, waren im Fernsehen, haben wir Investoren gehabt und haben dann in der Lieferkette zweimal ein Problem gehabt. Einmal mit später Lieferung, einmal fehlerhaftes Produkt. Okay. Und da sind doch einige Leute weggebrochen, weil sie mit dem Geld nicht zurechtkommen, wenn man es nichts verdienst. Weil sie Burnout-ähnliche Zustände gekriegt haben. Du kannst gar kein Best sein. Da sind Kinder daheim gewesen und Co., du musst dich um die Sachen kümmern. Ja, ich glaube, wenn wir zusammenblieben waren und das durchbissen hätten, hätte das auch noch funktionieren können. Weißt? Das sind immer verschiedene Blinkwinkel, wie lange hältst du durch? Und ich glaube, das, was den Lukas und mich jetzt verbindet bei mehreren Projekten, ist zu sagen, es gibt ein gewisses Grundvertrauen zueinander und es gibt ein extrem starkes Durchhaltevermögen.
Sehr, sehr schön, wie du das jetzt ausgeführt hast und dass euch das verbindet. Also ich habe es jetzt aus deiner Antwort herausnehmend, würde ich sagen, dass du die zentralen Erfolgsfaktoren eigentlich auf der Beziehungsebene, also im Durchhaltevermögen, im Vertrauen zueinander siehst. Oder was sind die zentralen Erfolgsfaktoren? Man sagt ja immer, das Team ist dem Investor so wichtig und einem guten Team kann es eine schlechte Idee geben und die machen es trotzdem gut oder so in die Richtung. Was macht das aus?
Die Menschen. Also ich glaube, wie immer und überall im Leben. Das stimmt schon. Also das Team muss passen. Und bin ein Freund von sehr heterogenen Teams. Also grundsätzlich wäre ganz gescheit, wenn jeder das vorantreibt und durchhält. Das andere von den Eigenschaften her, wie ich gesagt habe, meine Stärken und bleiben wir bei Gustav Garden. Fabian ist operativ sehr gut. Also da ist, der Fabian ruft mit immer und David die und die Sachen bitte so und so. Und müssen wir, ja. Also der ist da sehr am Punkt in der Abwicklung. Lukas ist komplett kreativ wahnsinnig, sonst hätten wir aber keine Produkte. Ja. Mhm. Und dann haben wir es geschafft, dass das Team auch entsprechend mit Kompetenzen ergänzt wird, dass das zusammenspielt. Also ich glaube, du brauchst sehr viele heterogene Themen, die funktionieren müssen im Team-Setting. Zum Produkt selber. Ich glaube, man muss seine Vision nicht über Bord werfen, aber kann durchaus flexibel beim Produkt sein, vor allem in den Anfangsphasen. Um da wieder bei Gustav Garden zu bleiben, wir haben gestartet mit einem Stahlprodukt aus Kartoffeln, das eine Profi-Variante zum Aufbau gehabt hat. Das heißt, mit Häufungsmethode gibt es da diese Ringe schräg übereinander. Und das soll so viel Ertrag erwirtschaften, dass eine Person das ganze Jahr Erdäpfel daheim hat. Okay. Wir sind auf der Messe gestanden, wir haben dieses große Stahlding ausgestellt, haben gesagt, vielleicht kommt es in Kunststoff auch. Dann haben wir diese zwei Varianten erklärt. Am zweiten Tag war die Ute da. Die hat gesagt, nachdem wir alles erklärt haben, hat gesagt, sie wird 6 Container brauchen, aber nur in Kunststoff. Und die Geschichte ist zwar ganz nett, aber diese Profi-Variante, das ist viel zu kompliziert zum Erklären im Geschäft. Nehmt nur die einfache Variante und der Preis ist viel zu teuer. Das darf maximal 50 Euro kosten. Abendessen. Dann haben wir es durchgerechnet. Den dritten Tag haben wir erzählt, Es gibt zwei Größen, es gibt die große und die kleine Variante und es gibt diese Anbaumethode und dann auch immer was verkauft. Das heißt, wir waren sogar vom Material, also von Größe als von Zugang, haben wir probiert, uns an den Markt anzupassen. Sonst hätte man eine große Schüssel gemacht, hätte man nicht einmal 5% wahrscheinlich verkauft von dem, was wir jetzt verkaufen.
Ist dir das von Anfang an, also wenn du jetzt an deine Anfänge zurückdenkst, immer so leicht, immer so leicht ist es nicht, aber trotzdem relativ einfach gewesen, dieses Feedback anzunehmen und sich am Markt zu orientieren? Aber wir haben natürlich viele Gründer, das ist ihr Baby und sie wollen das ja so machen, wie sie es durchdacht haben, auch wenn es oft ein bisschen am Markt vorbei ist. Aber es ist halt einmal sein Baby und man kann da 10-mal sagen, so oder so was gescheiter oder überlegt er das, schaut er das an. Aber diese Iteration, diese extra Schleife, die brauchen sie halt oft als Selbsterfahrung und die dauert dann oft ein halbes Jahr länger, das, was wir eigentlich schon längst gesagt haben oder abgekitzt hätten. Aber weil es einfach am Anfang schwierig ist, Feedback vom Markt für das eigene Konzept, das eigene Baby so anzunehmen. War das bei dir immer schon so, dass du das gut angenommen hast oder hat sich das durch deine Erfahrungen, die du als Unternehmer gemacht hast, entwickelt?
Ich glaube, beides ein bisschen. Wir haben zu Anfangszeiten viel Diskussionen gehabt, ob man den Markt überhaupt befragen muss, weil der Steve Jobs hat ja auch keinen gefragt. Ja. Also das sind so Aussagen, die kommen.
Das ist ein Beispiel, was von jedem kommt. Ja.
Kommt ganz stark von, je kreativer die Personen und Co. und desto mehr das visionäre Themen da ist. Irgendwann gleicht es aber, glaube ich, am Markt an. Also de facto.
Mit der Unternehmerrealität.
Ja, ich will gar nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Was. Also ich glaube, es braucht schon eine Vision, um wirklich was anderes schaffen zu können. Deswegen ist es immer schwer, das jetzt wirklich final zu beantworten. Also mein Job ist schon irgendwo das, was da als Vision da ist, verkaufbar zu machen. Es braucht aber auch die Vision. Manchmal muss man sich den Kopf anhauen und manchmal ist der Weg vielleicht richtig stur zu bleiben und genau das so umzusetzen. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt alle ihre Meinung ändern müssen. Das muss am Ende des Tages der Unternehmer für sich selber entscheiden, in welche Richtung er geht, weil de facto wissen tut es keiner, was jetzt der richtige Weg ist. Was vielen passiert ist, dass wenn sie die Marktanpassung nicht schaffen, ihnen irgendwann das Geld ausgeht und damit das Projekt gestorben ist. Das heißt, oft ist vielleicht zum Überleben der Weg der Marktanpassung der einfachere. Es gibt aber durchaus Unternehmer, die schon 10 Jahre eine Vision verfolgen, davon überzeugt sind und irgendwann passiert das auch, weil sie genau das eins zu eins so machen wollen, wie sie das möchten.
Aber ich glaube, dieser Grad zwischen Scheitern und diesen lang ersehnten Erfolg zu haben, der charakterisiert ja auch dieses Startup-Vorhaben irgendwo. Also man muss eigentlich laufend mit Unsicherheit leben und umgehen, sage ich jetzt einmal. Wie gehst du damit um?
Es gibt schon Nächte, wo man nicht schlafen kann. Also jetzt weniger, am Anfang mehr. Entweder aus irgendwelchen Personensettings, die nicht passen, oder aus finanziellen Themen. Das hast du wahrscheinlich in den ersten Jahren stärker. Es hört aber vielleicht nie auf. Es gibt Unternehmer, die haben eigentlich grundsätzlich andere Themen schon im Trockenen und sagen trotzdem, sie haben eine Existenzängste. Also ich glaube, das verschwindet nie. Manche beschäftigt es mehr, manche weniger, muss man fairerweise sagen. Mein Zugang dazu ist, dass, also das hat gegolten in den 20ern, wenn alles schief geht, sperrst die Firma zu und vielleicht hast du auch einen Privatkonkurs. Das ist ja das Worst-Case-Szenario jetzt in Österreich lebend. Dann habe ich das Glück, dass ich grundsätzlich eine tolle Familie habe und wo auch Platz wäre, um zu wohnen. Mittlerweile wird es ein bisschen unattraktiv, aber grundsätzlich gibt es sowohl Elternhaus, also jetzt da Verlobte und Kind, wo das sichergestellt ist. Sprich, ich werde jetzt nicht verhungern. Und selbst wenn du scheiterst, kriegst du zumindest so viel Geld vom Staat, damit du Essen und Trinken kaufen kannst. Und deine Ideen und Träumen kannst du ja trotzdem. Also ich glaube, das Ausfallrisiko, was ist das Schlimmste, was da passieren kann, wenn du das vor Augen hältst und dann vielleicht für dich reflektierst, so schlimm ist gar nicht, dann verschwinden die Ängste bis zum Glück.
Und dieser Gedanke, ach, diese vielen Stunden und irgendwie tut sich doch kein Erfolg auf. Ich suche mir doch wieder, du hast ja gute Ausbildung, ich suche mir halt doch einen Angestelltenjob. mache. Ich meine, wir wissen, 9-to-5 sind inzwischen eh die wenigsten Jobs. Man kann sich in einem Job doch auch irgendwo, also in einem Angestelltenverhältnis, auch verwirklichen ein Stück weit. Ist das keine Option? Hat man diese Gedanken nie, weil der eigene Wille des Unternehmerseins so groß ist? Bei dir zumindest?
Ja, es ist eine Mischung. Also ich glaube, ich würde langfristig nicht überleben in einem Konzern. Wenn da viele Unternehmer sagen, dass sie vielleicht ein Autoritätsproblem haben, beziehungsweise war das bei mir, also ich habe Steuerberatung gearbeitet. Es hat schon funktioniert grundsätzlich. Aber in der Mittagspause habe ich ihnen immer welche Ideen erzählt. Und dann war so die Unterstellung, David, du hast zu wenig Arbeit. Also ich glaube, man merkt es, wenn man ein bisschen getrieben ist, dann sollte man das, glaube ich, umsetzen.
Okay, ja. Und wenn du jetzt deinen Weg rückblickend quasi betrachtest, nochmal gehen könntest, gäbe es irgendeine wichtige Entscheidung, wo du dich anders entscheiden würdest?
Ich bin der Selbsterfahrungstyp, gell? Das heißt, wurscht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, grundsätzlich muss ich vieles anscheinend selbst erleben. Wahrscheinlich wäre es gescheit gewesen, wenn ich ein paar Jahre in irgendeinem mittleren Startup verbracht hätte. Da sind Mitarbeiter 2, 3, 4, 5, so in der Kategorie, um Prozesse und Themen einfacher zu lernen, nämlich mit einem Gehalt am Konto und mit ein bisschen weniger Kopfe. Bin aber, wenn die Kollegen vor mir mit dem Trinkhalm, wenn die mit 17 oder 18 eine Firma aufsperren, und vielleicht geht's, vielleicht lernen sie was, ja, ich meine, die zwei Varianten gibt es, finde ich das auch super. Ja. Aber für mich selber, ich hätte mir Geld gespart und Zeit und vielleicht Kopfe, wenn ich ein paar Jahre bei einem Projekt mitgearbeitet hätte, was irgendwo vergleichbar wäre mit Unternehmertum und Startup.
Aber glaubst du nicht, dass da den Sprung zu wagen, wenn man mal ein bisschen älter, so jetzt so, keine Ahnung, 30, Mitte 30 ist, ein gewisses Gehalt einfach in einer Form auch gewohnt ist, glaubst du nicht, dass es dann schwieriger ist, sich diesen Sprung in die Selbstständigkeit, vor allem in den Sprung in ein Start-up zu wagen, dass das nicht immer schwieriger wird? Ich denke jetzt an die zwei Jungs von Trinkhalm. Ja, gehen wir halt einmal das Risiko, ist ja egal, ich kann ja immer noch was anderes machen, ich kann noch studieren, mir steht noch viel mehr die Welt offen.
Kannst du mit 35 nicht studieren?
Natürlich, aber man hat halt einen gewissen Lebensstil, sich erarbeitet, hat sich daran gewöhnt, ist es noch sehr österreichisches, vielleicht nicht modern genuges Denken, sage ich jetzt einmal. Muss sich da in Österreich noch ein bisschen was verändern? Wir haben ja auch schon ein bisschen über Scheitern gesprochen und wollen dann natürlich auch noch kurz über Scheitern sprechen, aber müssen wir einfach akzeptieren, wie wir sind, Österreicher, Europäer, wir ticken ein bisschen anders, weil immer der Vergleich zum Silicon Valley natürlich kommt. Wie siehst du das?
Wie alt war der Mateschitz, wie er mit Red Bull angefangen hat?
Boah, der erwischt mich ein bisschen am falschen Fuß.
Um die 40, ja.
Echt, okay.
Also bei 38 oder 43, weiß ich nicht, aber um die 40. Ich glaube, grundsätzlich kann man es immer machen. Wenn man Familie hat, Verpflichtungen, Kredit, ist es schwieriger. Bin ich schon bei dir. Wenn man einfach unter Anführungszeichen mehr verlieren kann. Ich glaube aber, man sollte in der Lebensphase, wenn man das Gefühl hat, man will das umsetzen, sollte man es umsetzen. Was mit dem Alter dazukommt, ist ja doch eine gewisse Art von Weisheit und Erfahrung. Also was jetzt der Vorteil mit 35 oder 40 ist, ist, dass du vielleicht schon konkretere Vorstellungen hast, wie das jetzt tatsächlich funktioniert, vielleicht schon mehr Anknüpfungspunkte hast für Lieferketten und Co. Vielleicht hast du schon gelernt zu verkaufen, vielleicht gründest du aus und hast schon 5 Kunden an der Hand. Das hat jetzt der 20-Jährige weniger. Ich glaube, wenn man das intelligent macht, ist man mit 35 oder 40 schneller einen Schritt weiter als wie der mit 20 bis 25. Weil ein bisschen chillen und Poker spielen und das ist eh nicht. Ich habe ja ein Jahr Zeit im Bild, dass ich was tue. Ja. Ich glaube, das hast du mit einem Elternsemester dann weniger. Und der ist vielleicht schon viel mehr am Punkt. Oder hat sich schon 3 Jahre während der Arbeitszeit überlegt, warum, wie, was genau. Und hat schon sehr, also der wagt den Sprung vielleicht ein bisschen später. Das ist immer schon konkreter. Aber ich würde es trotzdem machen. Also ich glaube, am erfolgreichsten sind so Gründer mit Mitte 30.
Mhm. Ja, sehr spannend. Wir haben es jetzt schon mehrmals angeschnitten, das Thema Scheitern. Und das gehört halt einfach dazu, dass man mal ein bisschen Bauchfleck, wie wir so schön sagen, macht, im Kleinen als auch im Großen manchmal. Hast du vielleicht auch irgendeine Geschichte, wo du sagst, das ist echt schief gegangen, das war einfach ungeschickt gemacht, vielleicht so ein kleines Fuck-up am Ende?
Ich glaube, es war schon einige dabei. Ich glaube, das ganze Unternehmertum ist ein Pflasterweg von Scheitern. Also etwas geht schief und ich lerne daraus. Das wäre die richtige Definition. Was tatsächlich wehgetan hat, war das Flying Tent Thema. Weil wir da schon ein relativ gutes Setting gehabt haben. Sowohl von Team als auch von Markt und Umsatz. Und der Grund, warum das dann tatsächlich zugegangen ist, dieses Fenster der Möglichkeit, war, dass wir, also wir haben ISPO-Preis gewonnen, wir waren das erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne Österreichs, das Investor haben einen Haselsteiner Brockhop drinnen. Und wir haben bei dem Produkt, es war ein Hängemattenzelt und die Stangen, die du seitlich abspannst, waren angenäht ans Moskitonetz. Und wir haben das in der Produktion, bevor wir den Auftrag gegeben haben, auch mit einer Verstärkung gekennzeichnet. Also es ist doppelt genäht worden. Es ist aber dann trotzdem ausgerissen. Und da hätte eine Lage verstärktes Material dazugehört über einen Reißverschluss, damit es nicht auf einem leichten Material drauf ist, sondern auf einem festen. Dann wäre es weniger ausgerissen. Dieses Thema hat dazu geführt, dass wir eine Retourenquote von 0,5% gehabt haben, sondern eher Richtung 10. Es hat dazu geführt, dass interessierte Händler mit 500 Stück die Ware wieder hintergeschickt haben, nachdem sie es getestet haben. Der Schaden war dann umsatztechnisch mehrere 100.000 Euro plus Zelt ersetzen und Co. Und das war in dem Umfang nicht stemmbar. Also das war dann mit Leid entlassen und irgendwie, wie gehen wir damit um? Teilweise die Gründer fertig. Und danach verschiedenste, also es hat Pläne gegeben mit kompletten Produktportfolio, Unterlagsmatten, Produkterweiterungen. Aber es war zu dem Zeitpunkt dann nicht möglich, einerseits das Team zusammenzuhalten und andererseits das entsprechende Geld aufzustellen, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist vielleicht so dieses Genauigkeitsthema. Mhm. Ich glaube, das sind Kleinigkeiten, an denen es jetzt gescheitert ist in dem Fall. Ist aber Pech, ja.
Aber hätte es irgendeine konkrete, keine Ahnung, Beratung, Kompetenz, was hätte denn geholfen, damit das von vornherein?
Also grundsätzlich, die Konstruktion ist von uns gekommen, aber auch begleitet wahrscheinlich mit einem der fähigsten Menschen in Österreich, der in dem Bereich unterwegs ist. Also Burkhard ist seit 30 Jahren, glaube ich, in der Textilindustrie, kennt jeden einzelnen Faden, hat er schon hunderte Produkte konstruiert und gebaut. Weiß nicht, was Schlampigkeit oder vermutlich hätte man sich mehr Zeit lassen sollen. Nämlich eine kleine Testcharge und Co. mit dem Produkt und Finaltesten etc. Die Zeit war aber nicht da, weil wir ja Leitzahlen messen und ausliefern messen und wir waren eh schon 4 Monate spät. Also mehr Zeit im Produkt testen hätte da wahrscheinlich geholfen.
Okay. Ja, super, super spannend deine Geschichten, David. Ich glaube, da können angehende Gründerinnen und Gründer und auch Aktive, glaube ich, sehr viel mitnehmen aus deinen Geschichten. Danke, dass du so ehrlich uns deine Erfahrungen erzählt hast. Und damit kommen wir dann auch schon zum Abschluss unseres Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Dabeisein. Ich freue mich immer über Feedback. Und wer jetzt Lust aufs Gründen bekommen hat, ich verlinke natürlich sehr gern die Website von Gustav Gaden und deinen LinkedIn-Account. Ich bin sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich sicher gern bei dir melden mit Ideen oder vielleicht einen kurzen Gesprächswunsch oder einen Rat. Ich glaube, du bist da David sehr, sehr offen. Und deswegen verlinke ich ihn euch natürlich gerne in den Shownotes.
Sehr gern. Vielen Dank für die tollen Fragen. Waren top. Nochmal zum Schluss der Appell. Es gibt ganz viele coole Stellen, wie ja das Bild und das andere, wo man Support kriegt fürs Gründen. Es gibt nur in Summe zu wenig Gründer und Gründerinnen.
Also einfach machen ist David sei Rat an euch. Also auf jeden Fall danke dir, David, für deine offenen Worte und fürs Mitmachen. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder.
Danke, ciao.